Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst herzlich bedanken bei den Veranstaltern dieses Kongresses und möchte Sie herzlich beglückwünschen zu diesem wirklich großartigen Kongress, dem großartigen Thema, der großartigen Auswahl der Redner, wenn ich von mir selber absehen darf, dem großartigen Publikum. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier schon außerordentlich wohl und wie zu Hause. Was jetzt meinen Vortrag anbelangt, so hatte ich die Wahl, Ihnen einen gedruckten Vortrag vorzulesen, genau über dieses Thema. Es hat nämlich im Wintersemester 1991/92 an der Universität Bern einen Vortragszyklus über Weltbilder gegeben, aber ich darf Herrn Resch-Trösten, der Primat eines Kongresses über dieses Thema bleibt Ihnen natürlich unbenommen. Bern, das war also eine Vortragsreihe. Die Wahl also, Ihnen diesen gedruckten Vortrag vorzulesen oder eben frei zu sprechen, ich habe mich für das Letztere entschieden, obwohl es, wenn man frei spricht, nie so die so vielleicht nicht ganz so vollendet ist in jedem einzelnen Satz und Wort. Einer der Gründe war, dass ich gesehen habe, dass man hier mit Folien arbeitet. Ich hatte keine Folien mit, aber ich habe gestern Abend spät in der Nacht und heute vor Tau und Tag ein paar Folien beschrieben, die hoffentlich das Gesagte ein bisschen erläutern werden. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist gleichzeitig nicht eine Zusammenfassung. Das wäre nicht möglich in einer Stunde, aber eine Art Auszug, ein teilweise Auszug aus meinem Buch, das auch den gleichen Titel hat, Allmacht und Mächtigkeit, und das Sie draußen auf dem Büchertisch vorfinden. Was mich eigentlich seit Anfang meines Studiums bewegt hat, ist ein merkwürdiger Widerspruch. Nämlich einerseits die große Faszination, die von der islamischen Kunst ausgeht, ich denke auch auf viele von Ihnen, und andererseits das Befremdende, ja zum Teil Abstoßende, das vom islamischen Gesetz ausgeht, mindestens von einzelnen Vorschriften. Und ich habe versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden und ich glaube auch ihn gefunden zu haben. Das wird dann im Laufe meines Vortrages wohl klar werden. Ich habe außerdem vor, Ihnen am Schluss des Vortrages ein paar Dias zu zeigen, sofern es mir gelingt, mich genügend kurz zu fassen. Also wenn ich rechtzeitig fertig werde, wird es am Schluss ein paar Dias geben. Und jetzt darf ich mal um die erste Folie bitten, die Ihnen zeigt, was ich vorhabe zu tun. Nach einer ganz kurzen historischen Einleitung, geht es mit dem Mikrofon, werde ich ein paar Worte zum Welt- und Menschenbild des Koran sagen, dann etwas zur Rezeption des sogenannten griechischen Erbes, das heißt der säkularen Wissenschaften der griechischen Antike im Islam. Dann über die Islamisierung dieses griechischen Erbes anhand ausgewählter Beispiele. Dann in einem weiteren Kapitel etwas über die Islamisierung der schönen Künste und zum Schluss ein ganz kurzes Wort über die heutige Situation im Rahmen dieses Konzeptes Allmacht und Mächtigkeit, das ich dann gleich näher erklären werde. Also Sie sehen, das ist ein sehr großes Programm. Man könnte eine ganze Woche darüber reden und ich muss einiges dann eben sehr summarisch behandeln. Ehrlich gesagt geht mir es ein bisschen wie den heutigen Physikern, die dann eben angesichts des ungeheuer großen und verwirrenden Weltalls von 6 oder von gar 12 Dimensionen des Raumes sprechen. Auch ich habe das Gefühl, ich habe es mit einem Dutzend Dimensionen zu tun. Und wenn ich Ihnen nur einige wenige davon hier ein bisschen andeuten kann, vergessen Sie nicht, dass es noch weitere Dimensionen gibt, die heute nicht zur Sprache kommen. Jetzt darf ich um die zweite Folie bitten. Ich möchte zunächst ein paar ganz kurze Worte zur Entstehung des Islam sagen. Zunächst zum Begriff Islam selber. Es ist ein arabischer Infinitiv und er bedeutet Unterwerfung, eigentlich im passiven Sinn sich unterwerfen, sich hingeben, sich ausliefern. Das dazugehörige Adjektiv ist Muslim, also einer, der sich dem Willen Gottes unterwirft. Es stecken aber in dem Wort auch noch zwei andere Wurzeln drin, die für den Muslim damit anklingen, nämlich das Wort Salam, Heil, das ja auch der islamische Gruß ist, Assalamu alaikum, und das Wort Silm, Frieden, sodass die volle Bedeutung von Islam eigentlich ist, Erlangung von Heil und von Frieden durch Unterwerfung. Dabei spielt natürlich der Gehorsam eine ganz wichtige Rolle und der wird auch im Koran immer wieder eingefordert. Es heißt, Ati'ullaha wa Rasulahu wa Ulil Albab, also gehorcht Gott und seinem Propheten, gehorcht Gott, seinem Propheten und den Befehlsträgern. Also der Gehorsam als sichtbare und geübte Form der Unterwerfung, ständig wiederholte Form der Unterwerfung, spielt hier eine zentrale Rolle. Vielleicht jetzt ein Wort zur Wirksamkeit Mohammeds, wobei ich mich da auch ganz kurz fassen muss. Die Lebenszeit ist etwa 575 bis 632. Die Sendung oder die prophetische Tätigkeit beginnt mit dem Berufungserlebnis im Jahre 609. Wir haben dann eine friedliche Predigt- und Verkündigungstätigkeit in Mekka bis zum Jahre 622 und dann einen zweiten, ganz anders gearteten Abschnitt in dem nördlich gelegenen Yathrib, das dann in Madinat Anabi umgenannt wurde, die Stadt des Propheten, kurz Madina oder Medina. Das sind wie zwei Alternativen, die da gelebt wurden in mancher Beziehung. In der mekkanischen Zeit die Einehe mit Khadija, in der medinensischen Zeit die Mehrehe, der Harem mit 9 Frauen und einigen Konkubinen, in der mekkanischen Zeit die friedliche Predigttätigkeit, auch das geduldige Hinnehmen von Drangsalierungen, Spott und im einzelnen Fall in Bezug auf Anhänger sogar auch Verfolgung, also Schläge und solche Dinge. Und dann in Medina die bewusste Verwendung, der bewusste Einsatz von Gewalt, Überfälle auf mekkanische Karawanen, eine erste Schlacht bei Badr, die siegreich ausgeht für die Muslime, eine zweite Schlacht bei Uhud, wo Muhammad und seine Anhänger geschlagen werden, und dann eine dritte Schlacht, der sogenannte Grabenkrieg, wo die Mekkaner versuchen, Medina zu erobern durch eine Belagerung, was aber misslingt wegen Verrats durch Juden, wie man sagt. Nach jeder dieser drei kriegerischen Auseinandersetzungen eine Strafaktion gegenüber den Juden Medinas. Zwei Stämme werden vertrieben, ein dritter wird vernichtet, das heißt, die Männer werden getötet, 600 bis 800 Männer, die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Also die Gewalt und der Heilige Krieg sind hier eine integrale Komponente. Und das hat auf der einen Seite etwas Erschreckendes, auf der anderen Seite aber bedeutet es die Einordnung der Gewalt und des Krieges in ein heiliges, sakrales Ordnungssystem, was sich in der Geschichte auch zum Teil auch positiv ausgewirkt hat. Kriege im Namen Gottes gibt es ja auch bei uns im Christentum und sie sind eben, weil dieses Ordnungskonzept fehlte, zum Teil dann vollkommen ausgeartet. Also das will ich jetzt nicht rechtfertigen, ich will nur versuchen, diese beiden Seiten zu sehen. Wir haben das Wort Ordnung genannt und es ist in der Tat so, dass Mohammed eine sakrale Ordnung stiftet, die das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft umfasst und letzten Endes auch das Leben, das All oder den Kosmos mit einbezieht. Wir können hier vielleicht noch einen kleinen Moment bei dieser Folie verharren. Wir können den Islam, wie letzten Endes jede Religion, vergleichen mit einem heiligen Haus oder mit einem heiligen Raum, eine Metapher, die der große Religionshistoriker Mircea Eliade eingeführt hat. Und wir haben dann das Gesetz, die Scharia, als die Hausordnung dieses heiligen Hauses und man erwirbt sich das Hausrecht, das Wohnrecht, das Daseinsrecht in diesem heiligen Haus, indem man sich diesem Gesetz unterwirft. Das Gesetz umfasst eine Reihe von Riten, die der Heiligung und der Unterwerfung dienen. Es sind meistens auch Gemeinschaftsriten, die man also in der Gruppe ausübt, in der Regel, auch wenn man sie auch für sich alleine ausüben kann, das Fasten, das tägliche Gebet, die Pilgerfahrt und die Armensteuer. Also all diese Dinge sind Riten der Unterwerfung, aber auch Riten des solidarischen Zusammenflusses, Riten, durch die man teilhat an der Macht, an der Allmacht oder eben der Mächtigkeit, die von der Allmacht ausgeht. Damit kommen wir schon auf einen der beiden Termini, die hier wichtig werden. Ich möchte auch noch besonders auf die Reinigungsriten hinweisen. Vor jedem Gebet, vor jeder heiligen Handlung muss man sich reinigen durch eine religiöse Waschung. Also auch das dient dieser Heiligung und eben der Absicht, den heiligen Raum, in dem man sich befindet, nicht zu verletzen. Es gibt dann Ab- und Ausgrenzungen. Wenn man Arabisch kann, liest man oft über dem Eingang einer Moschee, es betreten sie nur die Gläubigen sollen sie betreten. La yadkhuluhu illa al-mu'minuna. Da haben sie eine solche Ausgrenzung. Oder es heißt vom Koran, also ebenfalls als Offenbarung, la yamussuhu illa al-mutahharun. Nur die Gereinigten dürfen ihn, diesen Koran, berühren. Und das ist zum Beispiel die Rechtfertigung dafür, dass man heute wertvolle alte Korane zerreißt und seitenweise verkauft. Ich habe selbst ein wunderbares Blatt eines seldschukischen Korans bei einem Istanbuler Antiquar gekauft, der gleichzeitig der Führer eines mystischen Ordens war, und habe ihn dann gefragt, wie können Sie denn diesen Koran zerreißen als Muslim? Da sagte er, ja, der wurde ja von Ungläubigen berührt, der ist sowieso nichts mehr wert. Aber er hat die Seite für 100 Franken verkauft und bei der großen Schrift schätze ich, dass das 1000 Seiten waren, also er ist auf seine Kosten gekommen. Nun, das nur in Klammern. Jetzt vielleicht noch zu dieser Metapher des Hauses. Man teilt also die Welt ein in ein Dar al-Islam, ein Haus des Islams, und der übrige Teil der Welt ist Dar al-Harb, Haus des Krieges, das heißt notfalls eben durch den Heiligen Krieg zu erobern, wenn sich diese Nicht-Muslime nicht freiwillig unterwerfen. Nächste Folie bitte. Zum koranischen Welt- und Menschenbild einige wenige Worte. das meiste, was gestern hier Herr Professor Dexinger über das Weltbild des Judentums gesagt hat, trifft auch auf das koranische Weltbild zu. Also wir könnten auch diese schöne Übereinanderlagerung von Folien jetzt wiederholen. Ich möchte nur ein paar Dinge besonders herausheben. Es werden im Koran 7 Himmel erwähnt, was vielleicht, oder auch 7 Sphären, Aflak könnte man übersetzen, was vielleicht ein ferner Nachhall oder ein fernes Echo des ptolemäischen Weltbildes ist. Es bleibt aber ohne jede wissenschaftliche Vertiefung und es werden auch 7 Erden erwähnt, gewissermaßen aus Gründen der Parallelität. Und da sehen Sie aber, dass das Ganze eher mythisch ist. Es gibt auch sonst mythische und magische Elemente im Koran. Die Dschinnen spielen eine wichtige Rolle, das haben wir gestern auch von Herrn Dexinger gehört. Also der Kosmos und die Erde sind von Dschinnen angefüllt, bewohnt, wobei es böse und gute Dschinnen, das heißt bekehrte Dschinnen gibt. In Sure 72 wird erzählt, dass ein Teil der Dschinnen der Predigt Mohammeds lauschten und sich bekehrt haben. Und dieser Dschinnenglaube hat in der traditionellen islamischen Gesellschaft eine ungeheure Bedeutung. Jeder schützt sich davor, jeder fühlt sich ständig von Dschinnen bedroht und jeder schützt sich davor durch Amulette. Es ist aber auch der gewissermaßen ideologische Unterbau oder Überbau, wenn Sie wollen, für die Märchen in Tausend und einer Nacht, die eben für den damaligen Leser oder Hörer vor allem, wurden ja erzählt, viel mehr Realität hatte als für uns. Nun, auch Magie ist im Koran präsent, ist zwar von zwei Engeln die Rede, Harut und Marut, die die Menschen in der Magie unterrichten. Es kommt auch sonst immer wieder das Wort Magie vor und in der vorletzten Sure wird Mohammed unterwiesen, gegen diejenigen anzurufen, die in die Knoten blasen, an Nafar Saat fil Okat, das heißt Zauberfrauen. Also das ist, Djinnen und Magie sind im Koran präsent, aber all das ist natürlich Gott unterworfen und kann nur wirken, soweit Gott es zulässt. Gottes Allmacht ist das wichtigste und das stärkste Element, dasjenige, was den Kosmos, was die Natur und was die Geschichte ordnet. Wir haben also im Koran eine Heilsgeschichte, die mit Adam beginnt. Adam ist der erste Prophet und dann gibt es eine Reihe von monotheistischen Propheten bis zu Mohammed hin, der letzte dieser Propheten, das Siegel der Propheten ist. Nach ihm darf es keinen weiteren Propheten geben und deswegen werden zum Beispiel die Baha'is verfolgt, weil die eben ihren Gründer Baha'u'llah mehr oder weniger als Propheten ansehen und das gilt als Ketzerei. Also ein heilsgeschichtliches Konzept, übrigens auch mit einer Apokalypse, mit der Erwartung einer Endzeitfigur, die übrigens zum Teil identisch gleichgesetzt wird mit Jesus, also es gibt auch eine Jesus-Erwartung im Islam. Aber Jesus wird dann alle, die noch nicht zum Islam übergetreten sind, zum Islam bekehren, also es ist ein islamischer Jesus. Und genauso ist eben die Natur ein Ort, wo Gottes Allmacht sich ständig manifestiert, vor allem in der Wiederbelebung des Toten, was in der Wüste, eben in dieser völlig ausgedörrten Landschaft im Frühling, wenn das Gras und verschiedene Pflanzen emporsprießen und eine Zeit lang blühen, natürlich ein überwältigendes Erlebnis ist. Auch das Wasser hat daher eine entsprechend wichtige Rolle. Also das ist Gottes Allmacht in der Natur und in der Geschichte. Ich brauche gar nicht zu sagen, dass natürlich dahinter der Monotheismus steht als das zentrale Anliegen dieser Sendung. Dann zum Menschenbild im Koran. Es wird manchmal gesagt und geschrieben, im Islam trenne eine unüberbrückbare Kluft die Menschen von Gott. Das stimmt nicht. Das kann man mit zahllosen Koranversen widerlegen. Es gibt vielmehr eine Polarität im Koran. Der Mensch ist einerseits zwar Abt, das heißt Diener oder genauer noch Sklave, denn der Begriff kommt eben aus dem damals und bis an die Schwelle der Neuzeit im Islam etablierten Gesellschaftssystem, das Sklaverei einbezieht. Also der Mensch ist Sklave Gottes, er ist aber auch oder kann zumindest auch Khalifa sein, das heißt Stellvertreter Gottes auf Erden. Also er hat da eine äußerst hohe Stellung und die wird noch dadurch unterstrichen, dass der Koran mehrfach, 5-mal im Ganzen, einen Mythos erzählt, immer in ähnlichen Worten, wonach Gott die Engel aufforderte, vor Adam niederzufallen. Und alle taten das, bis auf einen, Iblis, der sich weigerte mit der Begründung, aber ich bin aus Feuer erschaffen und Adam ist aus Lehm erschaffen und dafür wurde er dann verstoßen, verflucht, erhielt aber gleichzeitig Aufschub und die Erlaubnis, die Menschen zu verführen. Also Iblis ist der islamische Teufel. Das Wort kommt etymologisch von Diabolos, genau wie unser Wort Teufel auch. Diese hohe Stellung des Menschen zeigt sich dann auch darin, dass er Gott nahe sein kann. Es ist im Koran die Rede von den Auliya, Singular Wali, Al-Auliya oder Auliya, Ula'i la Khaufa alayhim walahum yahsunun, also die Gottnahen, die Gottesfreunde übersetzt man auch. Später sind es die islamischen Heiligen, die man so nennt. Die Gottnahen, auf ihnen ist keine Furcht und sie trauern nicht. Hier ist die Machtkomponente gar nicht enthalten, aber sie kommt oft zum Ausdruck in dem Wort Sultan, das wir alle kennen als Titel Sultan. Und das, es heißt immer wieder im Koran, diesem oder jenem, Salomo zum Beispiel oder auch Alexander dem Großen, der im Koran erwähnt wird, Muhammad und den Gläubigen insgesamt, wird von Gott Sultan, das heißt Macht, verliehen. Das heißt aber gleichzeitig auch, es gibt nur eine legale Form von Macht und das ist diese heilige, von Gott verliehene Macht oder Mächtigkeit. Salomo ist ein besonders mächtiger Prophet im Koran, ist also nicht nur König, sondern er wird hier als Prophet angesehen und er hat Macht über die Djinnen und über die Winde, er versteht die Sprache der Tiere und ähnliches mehr als eigentlich ein frommer Magier im Koran und er ist der Prototyp des islamischen Heiligen, des Ordensscheichs, denn diesen Ordensscheich werden in der heiligen Geschichte, in der Hagiographie des Islam, in der Regel solche Wunder zugesprochen, solche und ähnliche Wunder zugesprochen. Also die Nähe zu Gott ist möglich, die Teilhabe an der göttlichen Allmacht ist möglich, Voraussetzung ist natürlich die Unterwerfung. Darf ich um die nächste Folie bitten? Die nächste Folie bitte, ja. Nun zu zwei wichtigen Begriffspaaren, die von mir stammen, in aller Bescheidenheit sei es gesagt, die ich also in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt habe. Das eine Begriffspaar ist Allmacht und Mächtigkeit, das andere ist das Begriffspaar Ekstase und Ordnung. Es gibt einen islamischen Kernsatz, der lautet, ich habe ihn da mal auf Arabisch angeschrieben, La haula wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Macht und keine Gewalt. Wir könnten auch übersetzen, keine Mächtigkeit, außer bei, durch oder mit Gott. Also diese Präposition kann man verschieden übersetzen. Und das heißt eben das, was ich bereits sagte, es kann sich keine Macht und keine Mächtigkeit im Islam entwickeln, die nicht diese Unterwerfung vollzogen hat, die nicht geheiligt, islamisch legitimiert ist. Und nun muss man einen weiteren wichtigen Gedankenschritt vollziehen. Ich habe ihn erst vor wenigen Jahren eigentlich vollzogen und ich muss gestehen, es war eine Art Erleuchtung, die ich da hatte, nämlich die an sich ganz simple Tatsache, dass Mächtigkeit oder Macht auch die Wissenschaften und die schönen Künste, aber zum Beispiel auch die Frau besitzt. Und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann begreift man viel besser die Geschichte der Wissenschaften und der schönen Künste im Islam, die man nämlich weitgehend als Geschichte ihrer Unterwerfung oder ihrer Islamisierung beschreiben kann. Und ähnlich versteht man die schwierige Situation der Frau im Islam. Das andere Begriffspaar, wir kommen ja dann auf Allmacht und Mächtigkeit immer wieder zurück, ist Ekstase und Ordnung. Zwei Begriffe, die sich vor allem auf die islamische Kunst sehr gut anwenden lassen, die wir vielleicht am Ende eben noch anhand ein paar Lichtbildern sehen werden. Sie sind verknüpft, zugeordnet mit den beiden Polen der islamischen Frömmigkeit, der Gesetzesfrömmigkeit. Der Islam ist eine Gesetzesreligion, wie wir schon gesehen haben, und mit dem Mystikpol. Gesetzesfrömmigkeit und mystische Frömmigkeit haben oft miteinander in Spannung, zum Teil auch in Konflikt gelebt, sich aber auch immer wieder versöhnt und sind zum Teil auch verschränkt. Vor allem gibt es sehr viele Mystiker, die auch die Gesetzesseite sehr ernst nehmen, während eben sehr viele Sunniten der Mystik ablehnend oder skeptisch gegenüberstehen. Mystik, ganz kurz, ist ja das Bestreben, sich mit dem geliebten Wesen zu vereinen. Das geliebte Wesen kann ein Mensch sein, es kann die Nacht sein, es kann die Natur sein. Wir wissen, es gibt Nachtmystik, Naturmystik. Es kann aber eben auch und ist in der großen Mystik der Religionen Gott sein. Und dann haben wir diese wunderbare Gottesmystik, die auch im Islam aufgeblüht ist und die auf das Ziel der Unio Mystica, der Verschmelzung mit Gott, zustrebt, wobei aber der Weg dahin wichtiger ist als das Ziel. Das heißt, das Leben ist eher der Weg und das Ziel wird in der Regel erst im Augenblick des Todes erreicht, weshalb der Tod auch von islamischen Denkern und Mystikern die Hochzeit genannt wird, nämlich die Hochzeit der Seele mit Gott. Weiter bitte. Nun, Mohammed und seine Nachfolger haben dieses heilige Haus etabliert mit seiner Hausordnung. Das heilige Haus ist durch die militärische Expansion ins Gigantische gewachsen. Innerhalb weniger Jahrzehnte erreichte man auf der einen Seite den Atlantik, auf der anderen Seite das Indus-Tal, also tausende von Kilometern. Alte Kulturreiche wurden erobert und in das islamische Imperium inkorporiert. Moscheen wurden gebaut als Lehrstätten des Islam. Arabische Lehrer wurden hingeschickt. Also es ist eine gigantische Anstrengung der Arabisierung und der Islamisierung. Aber es kommt natürlich je länger, je mehr zu einem Bewusstsein für dieses Kulturgefälle, das da vorhanden ist. Auf der einen Seite die Eroberer, die aus der Wüste, aus der Steppe kommen. Gewiss, Mekka ist eine Kaufmannsstadt, also völlig ohne Wissen war man auch nicht, aber man hatte keine nennenswerte Kultur, außer eben dieser großartigen, wunderbaren Sprache des Arabischen. Und nun entsteht eben nach einiger Zeit das Bedürfnis, sich auch kulturell den eroberten Kulturen anzugleichen. Und man macht nun in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts eine gewaltige Anstrengung, die wir in der Wissenschaft die Rezeption der griechischen Wissenschaften nennen. Es passiert vor allem, oder die Initialzündung ist unter dem Kalifen Al-Ma'mun 813 bis 33, wobei eine wichtige Voraussetzung die Tatsache ist, dass damals für eine kurze Zeit eine rationalistische Theologenschule, die Mu'tazila, zur Hoftheologie ernannt wurde. Auch darauf kann ich jetzt aber nicht näher eingehen. Der Kalif Al-Ma'mun gründet eine Übersetzerakademie, Bayt al-Hikmah genannt, das Haus der Weisheit, stellt die besten Gelehrten, besten mehrsprachigen Gelehrten an, es waren überwiegend Christen, und lässt hunderte von Texten aus dem Griechischen ins Arabische übersetzen, zum Teil aus dem Syrischen, wenn eine syrische Übersetzung schon vorlag, oder man hat beides miteinander verglichen, man hat überhaupt also Handschriften auch zum Beispiel von Byzanz kommen lassen und man hat richtig Philologie getrieben, Text, Emendationen, Konjekturen gemacht und so weiter. Also allein von dem großen Arzt Galen wurden zum Beispiel über 100 Texte ins Arabische übersetzt, um Ihnen eine Vorstellung von dem gigantischen Ausmaß dieser Leistung zu geben. Dieses rezipierte Erbe wird dann weiter angeeignet. Man schreibt Kommentare, man schreibt eigene Werke, vor allem die großen Summen in den einzelnen Wissenschaften. Ibn Sina zum Beispiel schreibt sowohl Ibn Sina, den wir in der hispanisierten Namensform Avicenna kennen, schreibt ein philosophisches Korpus nach dem Vorbild des Aristoteles, das Kitab al-Shifa, aber er schreibt auch eine umfassende Darstellung der Medizin, den Kanon Medicinae. Im lateinischen Mittelalter heißen sollte, wo er ja Jahrhunderte auch gewirkt hat. Nun meldet sich aber sehr bald auch in frommen Kreisen hier ein Widerspruch und ein Ärger und ein Verdacht. Und es kommt dann zu Legitimationsbemühungen. Ich gehe gleich näher darauf ein, es kommt nach und nach zu einer Durchdringung dieses ererbten Guts mit islamischen Gedanken, also zu dem Versuch einer Synthese, einer Verschmelzung. Warum dieser Widerspruch? Das kann man auf drei Punkte vielleicht zusammenfassen. Da ist einmal der heidnische Ursprung dieser Wissenschaften. Ein Vorurteil, das längst nicht von allen geteilt wurde, aber eben bestimmten frommen Kreisen. Ich meine, wir brauchen nur an die heutigen Fundamentalisten denken, die auch die Erben dieser Ahnen sind. Dann können wir uns das lebhaft vorstellen. Es geht dann zweitens um den Primat der Vernunft, also um die autonome Vernunft, die natürlich in der griechischen Philosophie, in der griechischen Medizin und auch in anderen Wissenschaften implizit oder auch explizit im Mittelpunkt steht. Und das heißt, es geht um diesen Gegensatz von Vernunft und Glauben, den wir natürlich auch aus unserer christlichen Geschichte kennen. Und auch bei uns hat man ja die säkularen Wissenschaften jahrhundertelang bevormundet und sogar auch Ketzer verbrannt. Also wir haben keinerlei Grund, uns da zu überheben. Und es geht dann drittens, und das betrifft speziell die Naturwissenschaften und hat wieder mit der Allmacht zu tun, um die Kausalität. Man kann natürlich keine Naturwissenschaft betreiben, wenn man nicht an die Kausalität, also eine naturimmanente Kausalität glaubt. Und genau diese Kausalität, also als etwas Naturimmanentes, wird dann auch wieder von frommen Denkern abgelehnt mit der Begründung. Und das beinahe Ironische ist, dass man hier mit einer griechischen Denkformel eigentlich griechische Wissenschaft untergräbt, nämlich mit der Begründung, Gott ist nicht nur die prima causa, sondern die einzige Causa, die einzige Ursache. Gott ist der einzige Verursacher, der alles unmittelbar und direkt verursacht. Und es ist also eine sublime Form von Beigesellung, wie der koranische Ausdruck heißt, das heißt eine sublime Form von Polytheismus, wenn man an sogenannte causae sekundae glaubt, an sekundäre Ursachen. Also Rasali, der, darf ich das nächste, die nächste Folie haben? Gucken Sie sich noch den Namen Ibn Taymiyyah an, aber gut, das ist nicht so schlimm. Rasali, Sie sehen da unten, starb 1111, eins der wenigen Daten, die ich ohne Problem behalten kann. Also Rasali ist, ist der größte, einflussreichste Theologe des Islam. Der hat ein großes, mehrbändiges Werk geschrieben, die Wiederbelebung der Wissenschaften von der Religion, Ihya Ulum ad-Din. Und da kommt er im Kapitel über das Gottvertrauen auf diese Frage zu sprechen und sagt dann, ich möchte auch mal ein Zitat bringen, da das ja hier sehr gelobt wurde, wenn man Zitate bringt. Der Satan hindert dich an diesem Einheitsbekenntnis durch zwei Dinge. Das eine ist die Hinkehr zum freien Willen der Lebewesen. Also auch das wird abgelehnt, es ist alles vorherbestimmt. Das ist also auch die Theologie, die sich dann durchsetzt, obwohl das im Koran nicht eindeutig ausgesprochen ist. Das andere ist die Hinkehr zu den leblosen Dingen. Was die Hinkehr zu den leblosen Dingen betrifft, so ist damit zum Beispiel gemeint, dass du dich auf den Regen verlässt für das Keimen, Sprießen und Wachsen der Saat, auf die Wolken für den Niederschlag des Regens und auf die Kälte für die Zusammenballung der Wolken, auf den Wind für die aufrechte Position und die Bewegung des Schiffes. All dies ist Beigesellung und Unwissenheit über die wahren Beschaffenheiten der Dinge. Und er sagt dann später, so vermag der Blick desjenigen, der nicht durch Gottes Licht für den Islam geweitet ward, nicht zu erkennen, dass Gott der Bezwinger von Himmel und Erde ist und dass er als der Machtausübende hinter allem steht. Diese Haltung aber ist reine Torheit. Das heißt, Sie sehen hier die Ablehnung des freien Willens, die Ablehnung der Causa Secunda im Namen dieses Allmachtsanspruchs. Und damit auf die Dauer die Untergrabung der wissenschaftlichen Forschung, die eine Zeit lang im Anschluss an die Rezeption durchaus geblüht hatte. Rasali hat aber ein Übriges getan, er hat ein großes Werk zur Widerlegung der aristotelischen Philosophie geschrieben, das den Titel hat Tahafut al-Falasifa, der Zusammenbruch der Philosophen, Zusammenbruch im geistigen Sinn, man hat auch übersetzt der innere Widerspruch, die Inkohärenz, es gibt verschiedene Übersetzungen. Und hier zählt er über 20 Lehrsätze der aristotelischen Philosophie auf, die mit dem Islam nicht vereinbar seien. Darunter drei, die denjenigen, der sie vertritt, zum Ketzer machen. Und diese drei Lehrsätze sind erstens die Ewigkeit der Welt, also die Unerschaffenheit der Welt, wie sie von Aristoteles behauptet wurde und die natürlich mit der Lehre von der Erschaffung der Welt im Monotheismus unvereinbar ist. Zweitens, Gott kenne nur die Universaligen, aber nicht die Partikularier. Das wäre wieder eine Einschränkung seiner Allmacht. Und drittens, die Leugnung der individuellen Auferstehung. Also wer diese drei Lehrsätze vertritt, der ist ein Ketzer. Und Rasali hat hier posthum und namentlich Farabi und Ibn Sina, zwei der größten Aristoteliker, zu Ketzern erklärt. Kurz danach macht dann Averroes oder Ibn Rushd, gestorben 1198, also noch im gleichen Jahrhundert, einen letzten Versuch, die aristotelische Philosophie zu retten, in einem Werk mit dem Titel Tahafut at-Tahafut, also der Zusammenbruch des Zusammenbruchs, das heißt, oder eben die innere Widersprüchlichkeit der inneren Widersprüchlichkeit. Also es ist eine Widerlegung dieses rasalischen Werkes, das aber im Islam vollkommen ohne Echo geblieben ist. Es nimmt die Philosophie im Islam dann andere Richtungen an, nämlich in Form eines Gemischs von Philosophie, Theologie und Mystik. Und da ist Ibn Arabi wichtig als
Vater eines großartigen mystischen Gedankengebäudes mit vielen Denkelementen aus dem Platonismus, Aristotelismus und aus der islamischen Theologie. Und dann Suhrawardi, der Begründer einer Schulrichtung mit dem Namen Philosophie oder besser gesagt Weisheit der Erleuchtung. Es ist eben auch bezeichnet, dass man das Fremdwort Falsafa, Philosophie, jetzt bewusst ersetzt durch das koranische Wort Hikma, Weisheit. Hikmat al-Ishraq, die Weisheit der Erleuchtung, wird von Suhrawardi begründet. Beide Denksysteme sind dann ständig durchsetzt mit koranischen Zitaten, also wie die Summa Theologiae des Thomas von Aquin oder ähnliche Werke aus unserer Scholastik. Nun, jetzt gucke ich schon besorgt auf die Uhr. Sie haben gesehen, hier eine solche Entwicklung, ein solches Ringen verschiedener Weltbilder, verschiedener Konzepte. Und es läuft darauf hinaus, um es nochmal zu sagen, dass der Primat der Vernunft der Offenbarung unterstellt werden muss. Und das Gleiche haben wir nun auch in der Medizin. Die nächste Folie bitte. Da will ich versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Also es handelt sich bei der Übernahme um die hippokratisch-galenische Medizin, wie gesagt, mit Hunderten von Texten, die übersetzt werden. Es ist die sogenannte Humoralpathologie, die auf der Lehre von vier Säften und vier Qualitäten beruht, also schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim und Blut sind die vier Säfte und kalt, heiß, feucht und trocken sind die vier Qualitäten. Darauf wird alles zurückgeführt. Und wenn diese Qualitäten in einer guten Mischung sind, Eukrasie, dann ist man gesund. Wenn sie im Ungleichgewicht sind, schlecht gemischt, Dyskrasie, dann ist man krank. Und die Therapie besteht dann darin, dass man, wenn man zum Beispiel zu viel Kälte im Leib hat, eben mit Wärme behandelt und umgekehrt. Also zum Teil Dinge, die wir heute noch machen. Das Prinzip im Ganzen heißt Contraria, Contraris, also mit gegensätzlichen Mitteln ein zu viel eines Saftes oder einer Qualität zurückdrängen. Das Ganze gehört in ein großartiges Viererschema hinein, wird also zugeordnet den vier Himmelsrichtungen, den vier Lebensaltern, den vier Jahreszeiten und so weiter. Und das wird dann wieder hineingestellt in ein kosmisches System, die 12 Zodiakalzeichen, die 7 Planeten. Das heißt also, diese Beziehungen von Makrokosmos und Mikrokosmos spielen hier auch mit hinein. Und sehr oft ist dann die Astrologie auch mit der Medizin kombiniert. Und auf dieser Basis betreibt man zum Beispiel auch Musiktherapie, namentlich bei Melancholie, denn die Melancholie beruht ja, wie der Name sagt, auf einem zu viel an schwarzer Galle, Melancholie. Und die schwarze Galle ist, muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, ist, glaube ich, kalt und trocken. Das heißt, man müsste hier also mit heiß und feucht reagieren. Und nun werden eben auch die vier Seiten der Laute diesen Qualitäten zugeordnet. Und man muss also mit einer Melodie, die heiß und feucht ist, die Melancholie behandeln. Es klingt uns heute gar nicht mehr so fremd, denn es gibt ja in der modernen Musik auch wieder Hot. Also warum nicht auch damals? Nun, dieses ganze System ist sehr rational und es wird auch vom Arzt verlangt, dass er die Logik beherrscht. Und es hat die Frommen geärgert, dass hier eine großartige Medizin noch dazu mit dem Anspruch, auch für die Seele zuständig zu sein. Es gibt auch eine wichtige psychotherapeutische und psychosomatische Komponente, sich entwickelt hat, die also mit dem Koran nichts zu tun hat. Und hier muss ich einen Satz Ihnen zu zitieren von diesem Ibn Taymiyyah, der vorhin da mal schon auf einer Folie stand, das ist ein berühmter und sehr einflussreicher Rechtslehrer. Er ist im 14. Jahrhundert gestorben, aber ähnliche Gedanken finden sich schon viel früher. Und dieser Satz lautet: Ich kann ihn an sich auch auswendig, aber ich möchte auch mal was vorlesen. Ja, komischerweise habe ich ihn jetzt doch nicht aufgeschlagen. Ich dachte, er lautet: Alle Wissenschaften sind im prophetischen Erbe enthalten, und Wissenschaften, die dort nicht enthalten sind, sind entweder überhaupt keine Wissenschaften oder sie tragen den Namen Wissenschaft zu Unrecht. Und das prophetische Erbe, das ist natürlich der Koran und das sogenannte Hadith. Und infolgedessen gingen diese Leute nun daran, zu sehen, ob im Hadith Aussprüche Mohammeds enthalten sind, die die Medizin betreffen. Hadith ist ein kleiner, kurzer Bericht über einen Ausspruch Mohammeds oder über eine Verhaltensweise Mohammeds. Und diese kleinen Berichte hat man zu Hunderten und Tausenden gesammelt und zu großen Korpora zusammengestellt. Und sie bilden die zweite materielle Quelle des islamischen Rechts und überhaupt des islamischen Verhaltens neben dem Koran. Und das gesamte Korpus nennt man auch Hadith. Also Hadith ist sowohl der einzelne Bericht wie das ganze Korpus. Und gibt es tatsächlich in den Hadith-Sammlungen schon im 9. Jahrhundert, gibt es Kapitel mit medizinischen Ratschlägen, die nun aber den medizinischen Wissensstand der arabischen Halbinsel zur Zeit Mohammeds spiegeln und deswegen also durchaus echt sein könnten. Also es heißt da zum Beispiel, um mal zwei besonders krasse Beispiele zu nennen: esst dieses schwarze Korn, es hilft gegen alles außer dem Tod. Aber was das schwarze Korn ist, das wird nicht gesagt. Und es gibt darüber später Spekulationen. Oder es heißt: esst morgens eine Dattel der Gattung Ajwa, also eine bestimmte Dattelart, das schützt euch den Tag über gegen Zaubern. Sie sehen, also das ist ein magisches Vorstellungssystem, wie wir es auch im Koran haben. Und das hat dann natürlich sehr stark gewirkt. Aus diesen Hadithen ist eine ganze, wenn man so will, Konkurrenzmedizin hervorgegangen, die sogenannte Prophetenmedizin, die eben stark mit magischen Komponenten arbeitet und zum Beispiel dann auch den Buchstabenzauber legitimiert. Das heißt, dass man in eine Schale, in das Innere einer Schale mit schwarzer Tinte Koransprüche schreibt und dann Wasser hineinfüllt und diesen spülich dann dem Kranken verabfolgt. Ähnliche Praktiken hat es auch im Christentum gegeben. Also es gibt einen Roman von Gotthelf, Anne Baby Joweger, wo auch beschrieben wird, wie die Leute also Bibelseiten essen zum Beispiel. Also das wäre ja das Gleiche. Nun, jedenfalls ist das ein Belief System, ein System, das also beruht auf der Autorität Mohammeds. Im Koran gibt es nichts Medizinisches. Und nicht auf der Vernunft oder eben der Autorität Galens und Hippokrates. Es gibt schöne Anekdoten, die uns zeigen, dass hier tatsächlich eine solche Konkurrenzsituation bestand. Zum Beispiel wird erzählt, dass also ein christlicher Arzt einen Muslim fragte: Habt ihr denn in eurem heiligen Buch gar nichts, was die Medizin betrifft? Und der Muslim antwortete dann: doch, wir haben den Spruch: Kulu washabu wala tusifu, esst und trinkt und schweift nicht aus. Und dann war der christliche Arzt ganz überwältigt und sagte gar, das erübrigt ja die ganze galenische Medizin. Nun, es kann Ironie sein, natürlich, diese Antwort, aber von dem Schreibenden ist es jedenfalls als ernste Antwort und Überwältigung aufgefasst worden. Oder es gibt eine andere Anekdote, dass ein galenischer Arzt nicht an das Hadith glauben wollte, wer sich am Samstag zur Ader lässt, der bekommt den Aussatz. Er ließ sich also am Samstag zur Ader und bekam natürlich prompt den Aussatz. Und das Einzige, was ihn dann rettete, war, dass ihm nachts der Prophet Muhammad im Traum erschien und er dann seinen Vorsitz bereute. Also das alles mag Ihnen eine Vorstellung von diesen Auseinandersetzungen geben, die da über Jahrhunderte angedauert haben. Und es ist tatsächlich so, dass die Prophetenmedizin nach und nach die galenische teils zurückgedrängt, verdrängt, teils auch durchsetzt hat. Es gibt dann also typische Mischungsergebnisse. Jetzt sehe ich, dass meine Zeit fast zu Ende ist und ich gar nicht durchkomme mit meinem Programm. Das ist aber nicht schlimm, denn Sie können ja den Rest im Buch lesen. Vielleicht jetzt etwas, wie viel darf ich überschreiten? Noch? Bis halb? Also noch 5 Minuten? Ja, ich will versuchen, ganz kurz etwas zur Situation der schönen Künste zu sagen. Es gibt vor allem im Hadith Breitseiten gegen die schönen Künste. Das Bilderverbot zum Beispiel stammt nicht aus dem Koran, sondern aus dem Hadith. Die Dichtung wird auch im Koran angegriffen, die Musik wird im Hadith stark eingeschränkt. Nun, der gemeinsame Nenner dieser Verbote oder Einschränkungen ist zweifellos die Mächtigkeit dieser Künste und wir brauchen nur an ein modernes Jazzkonzert oder Popkonzert zu denken, um eine Vorstellung zu bekommen von der Mächtigkeit zum Beispiel der Musik. Und diese Dinge kannte man auch im Mittelalter nicht gerade in Form von Massenveranstaltungen, aber so doch, dass eben ein Konzert einen Einzelnen vollkommen aus dem Häuschen außer Kontrolle brachte. Das heißt also eine pagane Mächtigkeit, die eben mit der Kontrolle der Allmacht oder mit dieser heiligen Mächtigkeit nicht vereinbar war. Und was nun eigentlich passiert im Islam, ist eine Sakralisierung dieser paganen Mächtigkeit der schönen Künste. Und dabei hat die Mystik eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt. Die Mystik mit ihrem neuplatonischen Weltbild, wo die Welt eine Emanation ist und wo die Schöpfung ein Spiegel der göttlichen Schönheit ist. Der Begriff der Schönheit fehlt im Koran fast völlig. Es ist nur einmal von der Schönheit der Kamele die Rede und ein anderes Mal von der Schönheit der Frauen, wo es heißt, an Muhammad gerichtet, du darfst keine weiteren Frauen heiraten, auch wenn dir ihre Schönheit gefällt. Aber sonst fehlt die Schönheit im Koran, kommt aber in der Mystik als zentraler Gedanke hinein, gibt dann einen Ausspruch Mohammeds, der zum Leitmotiv wird und der lautet Inna Allaha Jamilun yuhibbul Jamal, Gott ist schön und liebt die Schönheit. Und die Schönheit hat außerdem dann den Zweck, die Seele des Menschen an ihre himmlische Herkunft zu erinnern, die Sehnsucht zu wecken oder die Liebe zu wecken, die ja in der neuplatonischen Lehre eine Art Lebensmotor der ganzen Schöpfung ist. Also nicht nur den Menschen, sondern auch alle Pflanzen, Tiere und sogar die Gestirne am Leben und in Gang hält. Und so wird also dann die Darstellung der Schönheit und die Nachahmung der Schönheit zu einem frommen Akt. Und wir haben zum Beispiel die Musik dann bei den Mystikern als ein Mittel, um heilige Ekstase, nicht mehr pagane Ekstase, sondern Ekstase als Vorstufe der Unio Mystica zu wecken. Ein weiteres wichtiges Element, das hier wieder hineinkommt, ist die Harmonie oder die Korrespondenz zwischen Makro- und Mikrokosmos, die sicherlich in der fabelhaften Ornamentik des Islam, die eben durch das Bilderverbot zu einer solchen Blüte gekommen ist, beeinflusst hat. Nun, was wir heute haben und was zum Teil uns ja schon mit Sorge erfüllt, ist sicherlich der Versuch, die verloren gegangene Kontrolle über die Mächtigkeiten der Welt wieder zu erringen. Und das ist gewiss ein Problem, das auch wir haben, aber das man zweifellos nicht mit der Einführung mittelalterlicher Vorschriften wie des Kopftuches lösen kann. Ich danke Ihnen. Muhammad, das ist eine Legende, die in nachkoranischer Zeit entstand und dann aber zum Vorbild der Seelenreise des Menschen wurde. Der Prophet, der hier in Form eines goldenen Flammenkegels dargestellt ist und durch die sieben Sphären bis zu Gottes Thron hinauf reitet auf einem Wunderpferd, das Sie da links sehen, einem geflügelten Wunderpferd und geleitet vom Engel Gabriel. Das nächste Bild bitte. Das ist das Horoskop eines Timuriden-Prinzen aus dem 15. Jahrhundert und es gibt uns eine schöne Vorstellung von der Verschmelzung islamischer und antiker Vorstellungen. Wir haben die 12 Zodiakalzeichen um den mittleren Kreis angeordnet, aber wir haben außerdem in den 4 Zwickeln des großen Kreises die 4 islamischen Erzengel und wir haben eben auch in den Texten, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, natürlich islamische und antike Elemente. Das nächste Bild bitte. Hier, das werden Sie kennen, das sind die tanzenden Derwische von Konya. Ich nenne das ein lebendes Ornament, es ist also Ordnung und Ekstase in einem und es soll ja symbolisieren das Kreisen der Gestirne um die Sonne, beziehungsweise nach damaliger Vorstellung die Erde, das Kreisen der Engel um Gottes Thron und so weiter. Also auch das ist ein Symbol, das Mikro- und Makrokosmos verbindet. Das nächste Bild bitte. Hier haben wir ein schönes Beispiel für ein Ornament an einem seldschukischen Bau in Anatolien. Und Sie sehen, es ist so, dass also die geometrischen Ornamente, die ja eine ganz wichtige Rolle spielen, stärker zum Ordnungspol gehören und die Floralen, vor allem die Ranke, die Arabeske, stärker zum Ekstasepol. Das nächste Bild bitte. Hier haben wir beides, in der Mitte ein sehr strenges geometrisches Ornament und außenrum aber eine Arabeske. Das nächste Bild bitte. Das ist eine Koranseite, nicht ein Teppich, wie man denken könnte, aber die sehr viele Darstellungen erinnern effektiv an Textilien. Wir haben oben eine Zeile in Kufi und unten eine Zeile in Kufi, weiße Schrift, alles Übrige ist Ornament und obwohl es geometrisch ist, scheint ein Kreis durch, das ist also sehr raffiniert gemacht, das heißt, wir haben im Grunde genommen hier Sonne und Sterne und damit einen makrokosmischen Bezug. Das nächste Bild bitte. Hier eine wunderbare Rosette mit weißer Kalligraphie im Zentrum, Gottesnamen, das heißt, es ist gewissermaßen das heilige Zentrum, das eine, aus dem das viele emaniert, hier in wunderbaren ornamentalen Formen dargestellt und außenrum dann wieder Kreis, also wieder Sonne, ein ganz neuplatonisches Konzept, das hier visualisiert ist. Das nächste bitte. Das Innere einer Kuppel, zwar ist es der Felsendom in Jerusalem, und hier sehen Sie, wie nun ein solches Ornament sich auf einer sphärischen Form ausbreitet, sich nach oben hin verjüngt, immer enger wird und sich dann gewissermaßen im Zentralpunkt wie in einer mystischen Verschmelzung verliert. Die Kuppel ist sowieso ein Symbol der Himmelskuppel, und das geht auch daraus hervor, dass wir in vielen Kuppeln oben den Spruch haben, Gott hält den Himmel, und wenn er ihn nicht halten würde, würde er herunterfallen. Also die Parallele zwischen Kuppel und Himmel ist ganz eindeutig und damit eben auch dieses stark ekstatische Element dieses Ornaments und ähnlicher Ornamente erklärbar. Das nächste bitte. Hier eine ganz anders gestaltete Kuppel, Ziegelornamentik, ebenfalls seljukische Architektur in Kleinasien, in Anatolien. Wir haben hier Spiralen, die mit blauen Ziegeln in diese in parallelen Kreisen angeordneten roten Ziegel eingesetzt sind. Das Ganze gibt eine ungeheure Dynamik, also einen Kreiseleffekt, einen Dreheffekt. Der Himmel dreht sich ja nach islamischer Auffassung, und das heißt, die Abbildung des Himmels ist hier noch verstärkt. Das nächste Bild bitte. Ein anderes Mittel, die Kuppel zu gestalten, ist die sogenannte Stalaktitenarchitektur, das heißt eine Fülle kleiner Nischen. Und das Reizvolle ist nun hier zu sehen, diese Nischen auch wieder zum Zentrum der Kuppel hin kleiner werden und sich gewissermaßen im Dunkel, in der Unnahbarkeit des Göttlichen verlieren. Das nächste Bild bitte. Hier Stalaktiten an einem Portal der Lutfullah-Moschee in Isfahan. Hier steht nun ganz das ekstatische Element im Vordergrund durch diese floralen Ornamente, die in jeder kleinen Stalaktitennische vorhanden sind. Das nächste Bild bitte. Eine Kuppel von außen, ebenfalls in Isfahan, ein florales Element auf die sphärische Kuppel aufgetragen. Es ist unbegreiflich, wie die Künstler das in dieser Harmonie geschafft haben. Und sicherlich stimmen Sie mir zu, dass wir auch hier ein stark ekstatisches Element haben. Dann haben wir etwas, was ich als Kuppeltanz bezeichne. Es ist die Sheikhzade-Moschee in Istanbul, also eine Hauptkuppel, um die sich Halbkuppeln anordnen. Auch das hat ein ekstatisches Element und verweist uns immer wieder auf den starken mystischen Einfluss auf die islamische Kunst.